Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Matthäusevangelium. In diesem Kapitel 23, das wir jetzt gemeinsam betrachten werden, tadelt Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer und beklagt Jerusalem. Als allgemeine Überschrift könnte man sagen, die Klagelieder Christi. Zuerst werde ich die Worte Jesu in ihrem historischen und theologischen Kontext zusammenfassen. Und in einem zweiten Schritt werde ich die Bedeutung dieser Worte für unsere Zeit und für uns persönlich extrahieren. Wenn wir von Pharisäern und Schriftgelehrten sprechen, stellen wir uns Heuchler in langen Gewändern vor, die fromm tun, aber in Wirklichkeit Christus leugnen. Das Bild ist korrekt, obwohl es Ausnahmen von der Regel gab. Aber das Bild ist unvollständig. Diese Menschen lesen das Wort Gottes mit großem Ernst und investieren viel mehr Zeit in Gebete und in das Studium der Heiligen Schrift als die überwältigende Mehrheit von uns. Aber da sie sich als Hüter des Gesetzes Gottes sahen und gewissermaßen auch waren, trugen sie viel mehr Verantwortung als das Volk. Jetzt sehen wir uns genauer an, was Jesus ihnen vorwirft und inwiefern seine Kritik auch uns betreffen könnte. Die Verse 2 und 3 dieses Kapitels sind offensichtlich. Jesus sagt zu der Menge und zu seinen Jüngern: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, und nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Auf Moses Stuhl zu sitzen bedeutet, das Amt eines Doktors des mosaischen Rechts zu besetzen. Aus diesem Grund sollten die Israelis alles befolgen, was sie ihnen gemäß lehrten. Das ist eine wichtige Lehre auch für uns. Der Gläubige muss Autorität annehmen, auch wenn sie ihm nicht passt. Im Römerbrief sagt Paulus im Kapitel 13, Verse 1 bis 2: Jeder soll höheren Autoritäten unterworfen sein, denn es gibt keine Autorität, die nicht von Gott kommt, und die bestehenden Autoritäten wurden von Gott eingesetzt. Deshalb widersetzt sich derjenige, der sich der Autorität widersetzt, der von Gott geschaffenen Ordnung. In unserem täglichen Leben ist es sehr schwierig, dieses Prinzip zu verstehen. Aber Gott hat alles im Griff, was uns gut und was uns schlecht erscheinen mag. Kein Staatsoberhaupt, nicht mal ein Diktator, kein Firmenchef, kein Verwaltungsratspräsident, kein Pfarrer oder Arzt ist ohne Grund dort, wo er ist. Übrigens gilt das natürlich nicht nur für Leiter, sondern für jeden von uns. Für alles hat Gott seine Gründe, seine guten Gründe, ob wir es verstehen oder nicht. Solange unser Vorgesetzter uns nicht auffordert, etwas zu tun, was eindeutig gegen den Willen Gottes ist, zum Beispiel Falschinformationen verbreiten, Dokumente fälschen, Gelder veruntreuen und so weiter, müssen wir tun, was uns aufgetragen wird. Dafür sind wir Gott gegenüber verantwortlich. Auch die Mächtigen sind Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. Hier sagt Jesus also zur Volksmenge, dass sie tun sollen, was die Pharisäer und Schriftgelehrten ihnen sagen, aber sie sollen nicht handeln wie sie, denn sie tun nicht, was sie andere lehren. Sie waren Heuchler. Freundlich und gehorsam gegenüber jemandem zu sein, der ein religiöser Heuchler ist, finde ich ganz, ganz besonders schwierig. Dafür braucht es sehr viel Demut und das Bewusstsein, dass wir letztendlich Gott und nicht den Menschen dienen. Jesus erklärt uns, was in seinen Augen verabscheuungswürdig ist. Im Grunde ist es so tun, als ob. Beten, singen, predigen, sich Vater oder Rabbi nennen, kunstvolle Kleider tragen und das alles nur, um von den Menschen gesehen und geehrt zu werden. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu uns allen, ich zitiere die Verse 8 bis 12. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid Brüder. Nennt euch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wie sind diese Verse zu verstehen? Katholiken und Anglikaner beispielsweise nennen den Priester Vater. Verbietet Jesus Ehrentitel unter Gläubigen? Was ist denn mit dem Titel Pastor? in der katholischen Schule, als wo ich als Kind, dich als die Schule, die ich, Verzeihung, als Kind besuchte, nannten wir die Schwestern meine Mutter. Ist das also verboten? Und was ist mit unseren Offiziersrängen bei der Heilsarmee? Leutnant, Hauptmann, Major, General, das sind Funktionen. Sind es nicht auch Ehrentitel? Was ist mit dem Direktor eines Unternehmens? Als ich jung war, wurde der Chefredakteur sogar noch mit Herr Chefredakteur angesprochen. Sogar die Ansprache Herr könnte man hier in Frage stellen, da wir nur einen Herrn haben, und das ist Christus. Ich werde ehrlich sein und muss gestehen, dass ich hier noch keine überzeugende Antwort darauf gefunden habe. Aber lasst uns wenigstens das tun, was wir verstehen. Und wir verstehen gut, dass Jesus uns zur Demut aufruft. Der Größte unter euch wird euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. So erfahren wir, man kann fast sagen, dank der Fehler der Pharisäer und Schriftgelehrten, wie wir nicht sein sollen. Im ganzen 7 Male in diesem Kapitel schreibt Jesus: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Die Zahl 7 symbolisiert die perfekte Zahl, die Ganzheit, die Zahl Gottes. Er nennt sie blinde Führer, gesetzlich, Narren, ein Otterngezücht, und vergleicht sie mit weißgetünchten Gräbern, die von außen schön aussehen, aber innen voller Gebeine und allerlei Unreinheit sind. Christus geht sogar noch weiter und sagt: Wie wollt ihr der Strafe der Hölle entgehen? Und er fährt fort, indem er verkündet, was später auch eintraf. Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut komme, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten an bis auf das Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Sie finden diese Worte im Kapitel 23, Verse 34 bis 46. Die Prophezeiung dieses letzten Verses hat sich mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 erfüllt, also rund 40 Jahre, nachdem Jesus dieses Wort gesagt hatte. Aber Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie Christus diese Menschen für den Tod von Propheten schlagen kann, die mehrere Generationen vor ihnen ermordet worden waren. Ist das nicht ungerecht? Wir werden gleich darauf zurückkommen. Zunächst möchte ich erklären, dass die jüdische Bibel, die unserem Alten Testament entspricht, anders eingeteilt ist als unsere Bücher. Das ist eine andere Reihenfolge der Bücher. Unser erstes Buch im Alten Testament ist die Genesis, das erste Buch Mose, und das letzte ist Maleachi. Die hebräische Bibel beginnt zwar auch mit der Genesis, dem ersten Buch Mose, schließt aber mit dem zweiten Buch der Chronik. Abels Mord wird in der Genesis behandelt, also im ersten Buch der Heiligen Schrift der Bibel der Hebräischen, und Zacharias Mord im zweiten Buch der Chronik, das heißt im letzten Buch der hebräischen Bibel. Wenn Jesus also von Abel bis Zacharias spricht, dann meint er die ganze Anzahl der getöteten Propheten, so wie wir sagen von der ersten bis zur letzten Seite. Das beinhaltet alles, was von zwischen Abel und Zacharias auch noch war. Nun zurück zur Frage: Wie können die Pharisäer und Schriftgelehrten für all diese Schrecken verantwortlich gemacht werden, da dies alles lange Zeit, bevor sie auf der Welt waren, geschah? Und hier folgt etwas ganz Zentrales, das wir unbedingt uns merken müssen. Niemand kann behaupten, die Propheten zu ehren und zu kennen und gleichzeitig Jesus ablehnen. Wer leugnet, dass Jesus der Christus, also der Messias, der Sohn Gottes ist, der verwirft alle Prophezeiungen, die diesen ankündigen. In Johannes 14, Verse 6 bis 7 sagt Jesus: Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Wenn also jemand kommt und sagt, er glaube an Gott, aber nicht an Jesus, oder er glaube an die Wahrheit der Bibel, aber nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes und der zu erwartende oder erwartete Messias sei, der widerspricht sich selbst, denn Gott selber und die ganze Schrift bezeugen die Göttlichkeit Christi. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen. In meiner Bibelstunde war eine Zeit lang eine Frau und die sagte, sie glaube an Jesus, aber auch an Buddha und an andere Gottheiten. Sie alle würden schließlich irgendwie zu Gott führen. Das war aber nicht möglich, denn Jesus beansprucht von sich, der einzige Weg zu Gott zu sein. Ich erklärte ihr, dass Jesus sagt, dass keiner zum Vater kommt, denn durch ihn, und dass alles andere Betrug und Schmeichelei sei. Und dass alle Propheten dies bestätigen. Also, entweder glaubt man Jesus, dann muss man aber erkennen, dass kein anderer Weg zur Seligkeit führt. Oder man glaubt, viele Wege führen zu Gott, dann aber bezeichnet man damit Jesus als Lügner. Wir haben einen Gott und der besteht aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wer ihn verwirft, verwirft damit auch die ganze Schrift. In den letzten Versen dieses Kapitels beklagt Jesus Jerusalem. Ich lese die Verse 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hier vergleicht sich Jesus mit einer Henne, die versucht, ihre Küken zu beschützen. Das Bild ist sehr berührend. Wir finden es in Psalm 91, aus dem ich es nicht lassen kann, euch die Verse 2 bis 6 vorzulesen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Hier begegnet uns unser Herr in unserer Verletzlichkeit. Jeder, der bei ihm Zuflucht sucht, wird nicht enttäuscht werden. Und so ist es auch mit Israel. Ja, Gott wird diejenigen schlagen, die Christus ablehnen, aber nicht, um Schaden zuzufügen, sondern damit sie aus ihrer Erstarrung herauskommen und endlich den Weg zum Heil finden. So wird der Tag kommen, an dem Israel Christus suchen und um Hilfe rufen wird. Und dort, am Ende der Zeit, wird Israel in seiner ganzen Pracht wiederhergestellt werden. Was können wir nun daraus lernen, aus diesem allen? Ich möchte nur einen Vers aus diesem Kapitel, dem 23. herausgreifen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jedes nicht lassen. Jesus kritisiert ihren Eifer bei der Erfüllung des Gesetzes nicht. Und vergessen wir auch nicht, dass dies noch vor dem Tod und der Auferstehung Christi geschah, das heißt noch unter dem alten Regime, unter dem mosaischen Gesetz. Wir können alttestamentliche Gesetze nicht so nehmen, wie sie sind, und auf unsere Zeit und unsere Kultur übertragen. Wir leben unter dem Neuen, im Neuen Bund, unter den Geboten Christi. Diese verbinden und vertiefen viele der Gesetze, die die Ältesten bereits angewendet haben, aber es gibt viele, die Jesus nicht aufgegriffen hat. Viele von ihnen betreffen auch ausschließlich Juden und die Nationen sind davon nicht betroffen. Trotzdem sehen wir, dass Christus nicht sagt, dass das, was sie tun, nämlich das Gesetz wörtlich zu nehmen, an sich falsch ist. Aber das Abscheuliche ist, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ich zitiere, das Wichtigere im Gesetz vernachlässigen, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Ich sage Ihnen, was ich aus diesem Kapitel schließe, ganz persönlich. Was mich betrifft, so möchte ich aus diesem Kapitel lernen, das Wort Gottes sehr ernst zu nehmen und nach dem Willen meines himmlischen Vaters zu leben und das in allen Dingen und unter allen Umständen. Auch möchte ich meinen Nächsten mit Wertschätzung und Liebe behandeln. Ich möchte in meinen Beziehungen barmherzig und zuverlässig sein. Und schließlich möchte ich, um ein Bild von Jesus zu verwenden, wie eine innen saubere Schüssel sein, egal was die Leute über ihr Äußeres sagen. So, das war's. Die nächsten zwei Kapitel werden sehr, sehr intensiv. Jesus erklärt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Diese Worte sind äußerst wichtig, besonders heute, wenn so viele Prediger und Redner versuchen, biblische Prophezeiungen auszulegen und viel Verwirrung anstellen. Ich empfehle Ihnen, das Kapitel 24 aufmerksam zu lesen, bevor Sie sich in einer Woche wieder zuschalten, um die neue Folge zu hören. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen eine gute und richtig reich gesegnete Woche.